meine Damen und Herren. Mein Name ist Dr. Xaver Brenner. Ich spreche im Rahmen der Sendereihe Cogito heute über folgende Themen: Sagen, was ist, denken, was wird, über die Ethik des Faktischen, der Gesinnung und der Verantwortung. Meine Damen und Herren, der Spiegel steckt in einer Wahrheitskrise. Sagen, was ist, das war der Grundsatz von Augstein, der Grundsatz der Spiegelwahrheiten. Heute steckt der Spiegel, das Sturmgeschütz der Demokratie, in einer Wahrheits- und Glaubwürdigkeitskrise. Fehlerhafte Recherchen des preisgekrönten Reporters Relotius, kunstvolle Lügengeschichten, die er als Spiegelreportagen im Spiegel untergebracht hat, haben den Spiegel in die Krise gestürzt. Und was heißt das heute für die Spiegelgegner? Der Spiegel ist für sie die Bestätigung des Vorwurfes von der Lügenpresse. Halten wir uns zuerst an die Fakten. Fragen wir nach der Aufgabe eines Nachrichtenmagazins, nach der richtigen oder falschen Berichterstattung, nach der Art und Weise, wie die Leser durch diese Informationen die Welt erfassen. Hier taucht für die Demokratie die entscheidende Frage auf: Was geschieht mit uns, wenn wir den berichteten Nachrichten nicht mehr trauen können? Die Wahrheitskrise, die durch den Spiegel ausgelöst worden ist, ist eine, die an den Kernbestand unserer Demokratie geht. Wir wollen und sollen wahr und nicht falsch unterrichtet werden. Warum? Weil uns die Berichterstattung in einer Welt helfen muss, die wir beurteilen müssen als Bürger und als Demokraten. Hier stoßen wir auf das zweite Problem. Wer eine Sache oder eine Nachricht beurteilen soll, muss Vertrauen haben, aber gleichzeitig auch misstrauisch sein. Das ist die kritische Doppelrolle des Bürgers als Politiker und die des Privatmannes in seiner Privatsphäre. Wir müssen Urteile fällen, aber Urteile sind gleichzeitig zweifelsbehaftet. Hinter jedem Zweifel schaut das Vertrauen hervor, ob die Prüfung, die man gemacht hat, richtig war. Jeder Bürger muss also bei der Beurteilung von Berichten eine Wahl treffen.
Lieber Xaver, was stellst du dir mit einer Wahl vor?
Ja, wir sind, wenn wir als Bürger wählen, in einer Entscheidungsfalle. Wir müssen prüfen, wir müssen sollen mündig sein, wir müssen uns entscheiden, aber diese Entscheidungen fallen uns gleichzeitig auch immer wieder schwer. Warum? Weil sie die Zukunft betreffen und weil wir mit falschen Ideen oder falschen Orientierungen in die falsche Richtung laufen. An dieser Stelle taucht bei vielen Bürgern die Wut auf. Sie fühlen, dass sie in einem Dilemma sind, sie fühlen sich hilflos, sie fühlen sich falsch unterrichtet und sie argumentieren dann, dass sie in der Flut der Informationen das Zutrauen auf ihr Wissen und auf die Informationen verloren haben. Wichtig an dieser Stelle ist zu betonen, Informationen sind kein Wissen. Aber wichtig ist auch, Falschmeldungen sind auch Informationen.
Also lieber Xaver, ist es so, dass wir in der Urteils-, Vorurteils- oder Zweifelsfalle stecken?
Ja, lieber István, wir stecken in der Tat in dieser Zweifelsfalle. Wir haben Vorurteile, wir schleppen diese Vorurteile im Übrigen auch aus unserer Prägung mit. Sie sind unvermeidlich, denn wir sind durch die familiären Prägungen auf der einen Seite, durch gesellschaftliche Prägungen auf der anderen und dann in der kritischen Beurteilung dazu gezwungen, aus den Fakten für uns ein Urteil zu machen. Wir müssen also auswählen und wir sind dabei immer in der Vorzugswahl. In der Vorzugswahl bevorzugen wir Nachrichten, die uns passend oder richtig erscheinen, lehnen andere ab, gegen die wir Vorbehalte und Ablehnung haben.
Also bevorzugen wir Nachrichten, die uns angenehm sind.
In der Tat, das ist der Kern der Vorzugswahl. Wer also glaubt, dass er nur sagt, was ist, ist auf dem Holzweg.
Ist dann, Xaver, die wahre Lüge die gelogene Wahrheit?
In der Tat kann man in diese Richtung denken, aber der Holzweg ist zunächst noch einmal nicht die vorsätzliche Lüge. Doch zunächst ist dieser Holzweg noch nicht die vorsätzliche Lügengeschichte. Lügen werden mit einem bewussten Vorsatz gemacht, andere zu belügen, zu täuschen und mit dieser Täuschung für sich selbst einen Vorteil zu schaffen. Notorische Lügner sind aber, und das ist nun die Pointe der Geschichte, auf die ich Sie aufmerksam machen will, eigentlich notorische Wahrheitsfanatiker. Warum dies? Immanuel Kant hat in die Richtung am weitesten gedacht. Warum sind die Wahrheitsfanatiker die reinsten Wahrheitspropheten? Immanuel Kant hat auf ein Kernproblem der Wahrheit aufmerksam gemacht. Er sagt, die hochgelobte Wahrheit des Lügners ist nur dann erfolgreich, wenn sie von allen geglaubt wird. Ein Lügner wird also seine Lüge immer als die reine Wahrheit verkaufen und nur wenn ihm das gelingt, wird seine Lüge erfolgreich sein. So arbeitet der Lügner eigentlich im Bauwerk der Wahrheit und der Vernunft. Er ist derjenige, der an einem allgemeinen Gesetz kein Interesse haben kann, nachdem jeder jeden belügt und die Wahrheit verschwindet.
Lieber Xaver, meinst du, wenn jeder lügen würde, wäre dann die Lüge sinnlos?
In der Tat, das ist der Kerngedanke der Kantschen Überlegung. Der Erfolg jeder Lüge baut darauf auf, dass sie für wahr gehalten wird. Also hält sich der Lügner an der Grenze der Vernunft und der Unvernunft auf. Er lebt von der Unvernunft, muss aber seine Lüge als die vernünftigste, als die wahrste Ordnung ausgeben. Meine Damen und Herren, das bedeutet, die Lüge ist die Basis der Wahrheit und die Unordnung ist die Basis der Ordnung. Auf diesen Gedanken kommt Kant, wenn er die Räuberbande untersucht. Obwohl sie auf Lug und Trug und Diebstahl aufbaut, braucht auch sie eine Ordnung. Das ist die Ordnung der niedrigsten Gesinnung, die Ordnung von Menschen, die in einem Kreis leben, der auf Raub aus ist. Der erste Sinn jeder Ordnung ist aber eigentlich die gute Ordnung. Mit einer Familie kann man nicht in einer Räuberbande leben. Kinder brauchen Ordnung, um ein gutes Leben führen zu können. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich ein Beispiel aus neuerer Zeit bringen, das Ihnen zeigt, dass dieser Kerngedanke von Kant wirklich aktuell ist. Vor längerer Zeit fuhr ein Team des ZDF nach Polen, um dort eine Autoknackerbande zu besuchen. Als sie bei dem Chef ankamen, war der in heller Aufregung und Wut und schimpfte auf die Bande, die ihm einen 500er Mercedes vor seiner Tür geklaut hatte. Er erklärte dem Team, er wisse genau, wer hinter dieser Aktion steckt. Das ist die andere Räuberbande, die ihn, den Räuber, beklaut hatte. In seiner Wut erklärte der Räuberhauptmann, er verlange von seinen Gegnern, dass sie seinen 500er Mercedes morgen früh gewaschen vor die Tür stecken und dass die drei Diebe, die ihm sein Auto geklaut haben, verprügelt werden. Am nächsten Tag ist genau das geschehen. Das ZDF-Team kam nochmal vorbei und der Räuberhauptmann zeigte nach unten und lachte und sagte, hier, sauber geputzt, die haben ihre Abreibung bekommen. Auf die Frage, woher er denn diesen 500er Mercedes hatte, lachte er und sagte, den habe ich natürlich geklaut, aber jetzt gehört er mir. Also hat die Eigentumsübertragung hier stattgefunden und er ist nun der Eigentümer eines gestohlenen Gutes, das nach der Ordnung der Räuberbande jetzt ihm gehört.
Also Xaver, auf welche Ordnung treffen wir also zuerst?
Zuerst, lieber Istvan, treffen wir auf die Ordnung der sichtbaren Dinge. Den Mercedes sieht man, den fühlenden Körper spürt man als Leib. Das Problem taucht aber am Ende dort auf, wo wir eine gewünschte Ordnung wollen, die wir nicht sehen. Gesetze, Verordnungen und Übereinkünfte zwischen Menschen sind unsichtbar. Sie regeln aber das friedliche und wohlwollende Zusammenleben der Menschen. Jede soziale Ordnung ist auf diesem kunstvoll-kulturellen Einfinden der Menschen aufgebaut. Wir sind kulturelle Wesen, wir sind Kunstwesen und wir sind in der Sorge um das gute Leben vereinigt im Hinblick auf die Zukunft.
Und was bedeutet das im Hinblick auf den Spiegel?
Ja, tatsächlich ist Relotius und Robert Menasse, der auch ein Problem mit seinem Buch über die Hauptstadt hatte, dabei gewesen, Wahrheiten über die Zukunft zu erfinden, wie sie sich diese Zukunft vorstellen. Das heißt, wir haben es da mit einem Phänomen zu tun, das wir alle kennen. Zukünftige Ereignisse erlegen wir uns oft so zurecht, dass sie uns passen. Wir schwindeln, wir erfinden, wir wollen etwas zustande bringen, das uns ins Konzept passt. Meine Damen und Herren, ich möchte nun diesen Gedanken zusammenfassen. Solange die Printmedien, wozu der Spiegel gehört, Radio und Fernsehen, sich über die Problematik des Hinausgreifens ihrer Reportagen in die Zukunft keine Gedanken machen und keine Lösung finden, werden die Zerstörer dieser Welt, unserer Demokratie, erfolgreich sein. Sie sind es, die dann im grenzüberschreitenden, zukunftsorientierten Feld unserer Kultur negative Lösungen anbieten, die sich durch die Modernisierung der kybernetischen Moderne, in der wir uns heute befinden, im Vormarsch befinden. Es stellt sich nun die Frage, ist Wahrheit das, was man sieht und das, was ist? Tatsächlich ist der Mensch ein künstliches Vernunftwesen. Er sucht nach Mustern, mit denen er die Welt einordnen kann. Ob die nun wahr oder lügnerisch sind, ist zunächst egal. Hauptsache, sie sind sichtbar. Man sieht, was man glaubt, und man glaubt an einen sichtbaren Orientierungsrahmen. Zunächst glaubt der Mensch, was er sieht. Und diese Geschichte ist sehr alt. Sie geht bis auf Platon zurück, der uns mit seiner Ideenlehre bis heute geprägt hat. Das ist einer der großen geistigen Fehler unserer Kultur. Das Motto dieser Weltsicht ist: Glaube, was du siehst, erinnere dich an das, was ist. Immer bist du dann in einer sichtbaren Wahrheit. Diese Art zu denken, diese Art Muster zu denken, hat sich bis ins Mittelalter gehalten und wurde dort unter der Überschrift Rettung der Phänomene praktiziert. Giordano Bruno ist gegen dieses Glaube, was du siehst, aufgestanden, indem er sagte, die Erde steht nicht im Mittelpunkt, sie kreist um die Sonne, dafür ist er in Rom verbrannt worden. Wir halten diese Weltsicht für geisteskrank. Dabei ist sie nur die Art und Weise, wie sich diese Menschen in ihrer Furcht vor der Ungewissheit der Zukunft einen geistigen Rahmen bauen, indem sie auf die Weitsicht und Weltsicht einer göttlichen Vorsehung sich hinorientieren, indem sie Grenzen wollen. Die Phänomene dieser Welt haben die Menschen schon immer in einem Interpretationsrahmen gesehen. Die Sicht auf die Welt ist für sie vorgebildet und für uns auch. In den Vereinigten Staaten haben wir es heute mit den Evangelikalen zu tun. Sie behaupten nach dem Muster der Bibel, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen wurde. Wir halten diese Weltsicht für geisteskrank. Das ist sie. Natürlich im Hinblick auf die Wissenschaft auch. Aber für diese Menschen ist diese konstruierte Weltsicht haltgebend. Sie bekommen damit ihre Furcht vor der Ungewissheit der Zeit in den Griff. Gott, derjenige, der Grenzen schafft, der die Macht hat, Mauern zu bauen. Trump ist in dieser Hinsicht ein Diener Gottes, der eigentliche Mauerbauer. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt über ein zweites Wahrheitsmuster sprechen, dem die Menschen sehr gerne folgen. Es ist das Wahrheitsmuster ihrer Empfindungen. Wir glauben in diesem Wahrheitsmuster, dass unsere Empfindungen von der Natur gegeben wahr sind, dass wir geleitet werden von inneren Trieben. Wenn wir diesen inneren Trieben folgen, dann sind wir in der Wahrheit. Dieses Wahrheitsmuster geht zurück auf Aristoteles. Aristoteles war derjenige, der als erster erkannte, dass wir keine reinen Naturwesen mehr sind, sondern Kulturwesen. Dass wir in der Umpolung unserer Gefühle und Stimmungen in der Lage sind, Wahrheit einzuüben. Dass wir über den Körper und die Organisation unserer Triebe ein Verhalten entwickeln, das er die zweite Natur nennt. In dieser zweiten Natur sind sowohl die positiven als auch die negativen emotionalen Stimmungen zu Hause. Wut und Freude. Meine Damen und Herren, fragen wir uns nun, was an dieser These richtig, was falsch und was vielleicht sogar verlogen ist und uns heute noch beeinflusst. Falsch an dieser These ist, dass die Natur unveränderlich ist, dass die Triebe unveränderlich sind. Aristoteles selbst sagt ja, dass es möglich ist, einen zweiten Naturtrieb zu entwickeln und dass dieses Wahrheitsmuster durch die Umformung der Gefühle zustande kommt. In dieser Diskussion hat man über die Jahrhunderte bis in unsere Tage das Körper-Leib-Seele-Thema diskutiert. Stark ist, was hart macht. Die Rassenlehre mit ihrem Züchtungswahn ist hier zu Hause. Dieser Züchtungswahn ist der zweite Wahrheitsrahmen unserer Kultur, dem sehr viele Menschen versteckt oder offen folgen. Der weise Mann in seinem Qualitätsmustern, seinem Aussehen, seiner Größe, seinem Brustumfang ist das Maß aller Dinge. Wenn Trump seiner Frau Melania attestiert, dass sie nach dem Schönheits- und Börsenmuster eine AA- habe, weil ihre Beine dann doch nicht dem absoluten Schönheitswahn entsprechen, dann bewegt er sich vollkommen sicher in dieser Rassenlehre. So waren auch seine Auftritte in The Apprentice gebaut. Dabei war der Auszubildende der Lehrling, jener, der dem Trumpschen Standard, der Trumpschen Arbeitswelt nicht entsprochen hat. Wer falsch war, der wurde hier gefeuert. You are fired. Und wer falsch war, der gehörte dann nicht mehr dazu. Der lebte in der Lüge.
So, Xavier, worauf müssen wir dann hier achten?
Wir müssen darauf achten, dass wir es hier mit einem Muster der Entwertung von Sozialbeziehungen zu tun haben. Der Bürger kann dies an seinem Körper nachvollziehen. Wenn er herunterschaut, dann sieht er keinen Schwarzenegger, dann sieht er keine Marilyn Monroe, dann sieht er vielleicht im Muster der Trumpschen Traumwelt die Möglichkeit, über seine körperlichen Mängel hinwegzusehen. Trump signalisiert dem Normalbürger augenzwinkernd seine verlogene Wahrheit. Komm, mach mit, wir fälschen uns das Leben auf der These des weißen amerikanischen Vorbildswesens zurecht. Er darf mitmachen beim rassistischen Fälschen. Das Muster dieser Rassentheorie lautet, alles was ist schon in unseren Genen angelegt. Es gibt dir Halt. Wenn du dich daran hältst, dann fällst du nicht ins Uferlose einer sich entwickelten Multikultur. Meine Damen und Herren, diese irrsinnige Unvernunft ist ein Teil der Ordnung dieser Welt. Kant hat als erster dafür eine Antwort gefunden. Er sagt, dieser Irrsinn der Unvernunft ist ein Teil der Ordnung der Welt. Um nochmal auf die Kantsche Antwort zurückzukommen, seine These lautete ja, die Lüge ist die Basis der Wahrheit und die Unordnung die der Ordnung. Für uns ist das überraschend, weil wir nicht verstehen, dass Kant auch seinen kategorischen Imperativ auf diesem Grundgedanken aufbaut. Eine sinnvolle Ordnung muss sich immer auf einen Rahmen beziehen, der die Unordnung zur Basis hat. Eine verbrecherische Ordnung ist also diejenige, die wir nicht wollen. Eine vernünftige Gesetzesordnung ist diejenige, die wir wollen, aber sie ist nur deshalb nötig, weil wir die Unordnung vorfinden. Noch einmal, wir sind also keine reinen Naturwesen mehr, wir sind Wesen der Kultur und über die Natur hinausgesprungen. Diesen Sprung müssen wir heute begreifen. Dass wir ihn nicht begreifen, ist einer unserer entscheidenden Fehler.